Heute fahren wir weiter in dieser Serie Startup mit Jesus. Dies Start ab in Nachfolge mit Jesus. Und heute werde ich darüber reden, wie dass wir die Bibel lesen können, wie dass du mehr aus der Bibel herausholen kannst. Und die Predigt heisst die Quelle vom Leben. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, habe ich sehr spezielles Verhältnis zu diesem Buch. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, um das Buch zu studieren. Ich habe es auch mehrmals selber durchgelesen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nicht fertig. Ich fange immer wieder vorne an. Und darum heisst die Predigt Quelle vom Leben. Das war nicht immer so bei mir. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt und ich repetiere es eigentlich gerne. Zu Christ sein und zu einem frommen Leben hatte ich eigentlich ein kleines Ambivalenzverhältnis. Und mit 20 habe ich gesagt, los, ich will jetzt einfach mal ohne die Bibel und ohne den Gott leben. Und mal ein bisschen schauen, was das Leben so zu bieten hat. Und ich habe dann eine Kocharbeitsstelle in Griechenland angefangen. Und meine Eltern haben schon ein bisschen etwas von meiner inneren Haltung und haben die Bibel, also extra mitgenommen, die Bibel, zuerst in meinen Koffer da, ohne dass ich es gemerkt habe. Dann, in Griechenland hatte ich so richtig Zeit, mal ein bisschen darüber nachzudenken. Und ich hatte so ein bisschen die erste massive Krise. Und dann habe ich die Bibel gesehen und dachte, wow, sogar hier in Griechenland wollen meine Eltern noch Einfluss nehmen. Aber es hat mich irgendwie gleich gehäkelt und gefuchst. Und dann habe ich einfach angefangen zu lesen, was eigentlich in diesem Buch steht. Und ich habe gewusst, die Bibel hat zwei Teile, ein Neues und ein Altes Testament. Und dann habe ich also irgendwann im Februar vom Jahr 1988 im Matthäus angefangen zu lesen. Und ich habe es einfach gelesen wie ein Roman. Und ich habe das wie aufgezogen. Das ist das erste Mal, wo ich wirklich mit Interesse und freiwillig das Buch anfangen lesen. Und irgendwann, Februar, März, bin ich schon durch. In der Offenbarung dachte ich, ja, okay, ich fange jetzt bei Mose an. Und hier vorne, in dieser Bibel, ist geschrieben, im Mai 1988. Aber es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Titus 2, Vers 11. Danke, Herr, hast du mir meine Übertretungen vergeben, hast du mich angenommen und zu deinem Kind gemacht. Also, schon nur das Lesen von diesem Buch ist für mich zu einer Quelle vom Leben geworden. Und ich werde dich heute wie mit reinnehmen und dir etwas von dem Wasser, das ich getrunken habe, von dieser Quelle, einfach weitergeben. Also, ein Lob auf die Bibel. Dann möchte ich dir zeigen, wie kann ich mehr aus der Bibel herausholen. Und dann werden wir das an einem konkreten Vers tun. Also wie es im Psalm 119 heisst, könnt ihr die Folie einblenden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also das habe ich persönlich erlebt. Und immer wenn man persönlich etwas erlebt hat, ist man natürlich überzeugt davon und begeistert davon. Und ja, ich will einfach aufzeigen, dass die Bibel, das Alte und das Neue Testament, eine Quelle vom Leben soll sein. Nicht ein Gesetzesbuch, das man einhalten muss, nicht irgendwie altväterische Regeln, die man befolgen soll, sondern es ist heute eine aktuelle Quelle vom Leben. Also egal, was ich heute alles sage, trink jeden Tag von dem Heiligen Geist, das ist das Lebenswasser. Und iss jeden Tag von dem Brot vom Leben, das ist sein Wort, das ist die Bibel, die uns gegeben ist. Vor zwei Sonntagen oder drei Sonntagen, bei der zweiten Part, haben wir ja gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann habe ich gesagt, eben, die Bibel werden wir separat dran nehmen. Und heute ist es soweit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also ich werde noch viel zitieren heute. Ich werde immer die Bibelstelle sagen. Die können sie sonst daheim nochmal hören und nachschlagen. Aber nicht jede Folie wird eingeblendet. Also, schon im Alten Testament, das ist mir wichtig zu betonen jetzt, ist das die Quelle vom Leben gewesen. Es gehört zur Identität vom jüdischen Volk, dass sie das Wort von Gott kennt. Und wir haben ja das Gleiche, genau das gleiche Alte Testament. Sie haben noch mehr. Sie haben noch den Talmud, die Juden, das jüdische Volk und die Mishnah. Also sie haben noch ein dickeres Buch als wir. Und ich habe mir jetzt Mühe gemacht, die 613 Gebote mal auszudrucken. Also das ist recht Blätterwald. Also sie haben 665 Verbote. Jemand hat mal gesagt, für jeden Tag ein Verbot im Jahr. 365 Verbote. Und sie haben 248 Gebote. Also Sachen, die wir sollen tun. Es gibt zusammen 613. Ein Rabbi hat gesagt, 248 Gebote, das ist wie Anzahl Knochen, die man am menschlichen Skelett hat. Und ja, was steht denn in all diesen Sachen? Und müssen wir denn die vom Alten Testament auch noch anhalten? Ein Rabbi Simlai hat gesagt, der David ist gekommen und hat es zusammengefasst im Psalm 15. Dann ist der Jesaja gekommen und hat es zusammengefasst im Jesaja 33, Vers 15. Das ganze Alte Testament. Dort steht, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, wenn er nichts hören will von blutiger Gewalt, seine Augen zuhält, dass er nicht nach Bösem sehe, der wird in der Höhe wohnen. Und Felsen werde seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Also schon im Alten Testament sagt Gott, mein Wort ist die Quelle vom Leben. Haltet mein Wort und du wirst leben. Oft haben wir so das Bild vom Alten Testament als so ein bisschen dunkel, als so ein bisschen gesetzesvoll. Aber schon dann verheißt Gott, haltet meine Gebote und ihr werdet leben. Das Problem ist, wo man auch gemerkt hat, die Menschheit, und auch Gott hat das gemerkt, kein einziger Mensch von dieser Welt ist perfekt und kann die Gebote halten. Und darum hat er Jesus in die Welt geschickt, um uns zu erlösen aus dem Gesetz von Sünde und aus dem Gesetz vom Tod. Jesus hat nie gesagt, dass er uns vom Gesetz erlöst und dass wir auf einmal das Gesetz nicht mehr müssen halten. Aber um eine riesen lange theologische Diskussion kurz zu behalten, der Paulus hat gesagt, die aus dem jüdischen Glauben sind, also aus dem jüdischen Volk sind, für die gilt die Tora immer noch. Und wir, die jetzt von den Heidenvölkern eingepfropft sind, in das neue Bundesvolk, für uns gelten die äußeren Zeichen vom Volk von Gott, also die Beschneidung und die Stammeszugehörigkeit nicht mehr. Und wir sind auch nicht verpflichtet, die 613 Gebote zu halten. Aber glaubt an Jesus, haltet euch an die Zusammenfassung, an die 10 Gebote und ihr werdet leben. Und so sind wir gesegnet durch das Buch. Lass täglich auf den Heiligen Geist, lass seine Stimme, das ist das Wasser vom Leben und isst das Brot vom Leben, das ist sein Wort. Jesus ist gekommen. Kommen wir ins Neue Testament. Auch Jesus hat so Zusammenfassungen gebracht. Jemand ist schon mal zu ihm gekommen und gefragt, ja, was ist denn das Wichtigste, was wir halten sollen? Und dann sagt ihm Jesus eine Art eine Zusammenfassung vom ganzen Alten Testament und der Propheten. Lieb Gott von ganzem Herzen und die Mitmenschen wie dich selber. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und auch Jesus betont es, dass sein Wort Leben und Geist ist und uns Gutes tun will. uns Schutz und Leitplanken geben im Leben, dass wir nicht gegen jeden Abgrund fahren. Zum Beispiel Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Oder Philipper 2, das sagt der Paulus der Gemeinde. Ihr müsst unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten. Nicht an der Pflichterfüllung. Nicht Sachen auswendig lernen, die völlig jenseits sind, die nicht mehr in die heutige Zeit passen. Sondern haltet fest, unerschütterlich am Wort vom Leben. Oder der Paulus sagt seinem Mentorand, Timotheus, wo er eine persönliche Ausbildung gegeben hat, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist. Also all meine Lehren, all die Briefe, die ich geschrieben habe, eben die Lehren vom Alten Testament, bewahre sie durch den Heiligen Geist. Und es ist ein kostbares Gut. Eine lebendige Quelle von frischem Wasser ist in der Wüste einfach etwas vom Wertvollsten, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und darum lobe ich und preise ich Gott, dass er uns die Bibel gegeben hat. Ich persönlich lese jeden Tag drin, nehme die Zeit raus und ich werde dir das Gleiche empfehlen. Trink von dem Heiligen Geist, also bitte den Heiligen Geist, der in dir wohnt, dir zu zeigen, welcher Vers und welcher Abschnitt für dich heute dran ist. Die Quelle vom Leben und das Brot vom Leben. Und jetzt fragst du mich vielleicht, ja okay, du schwärmst jetzt von diesem Buch und du hast es persönlich erlebt. Aber wie kann ich denn mehr und tiefer in das Buch hineintauchen? Ich habe es vorhin schon erwähnt, nimm dir ein bisschen Zeit. Wie viel Zeit das du hast, das kann ich dir nicht sagen. Ob es 15 Minuten sind, eine Stunde, zwei Stunden. Ich habe jetzt das Glück und die Chance, dass ich das sogar in meiner Arbeitszeit lesen kann. Ich kann dort hineintauchen, ich kann dort forschen. Aber du hast einen anderen Beruf und du hast ein anderes Zeitmanagement. Ich kann einfach sagen, reserviere dir eine gewisse Zeit. Und dann aber bitte den Heiligen Geist, dich zu führen. Iss das, was du verstehst, nimm das, was für dich Sinn macht. Der Prophet sagt, jedes Mal, wenn ich im Wort gelesen habe, war das mir zur Speise. Also jedes Mal, wenn du lesest, kann Gott dir begegnen. Im 2. Timotheus 6, die Folie kannst du jetzt wieder einblenden, ist so wie ein Instrument uns zeigt, für was das die Bibel überhaupt uns gegeben ist. Also was ist der Zweck dahinter? Was ist das Ziel von Gott mit der Bibel? Und dort lesen wir, dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Also die Schrift, die dir etwas was bringt mir das, fragen wir ja oft. Die Schrift, die Bibel, will dir etwas bringen. Nämlich, sie unterrichtet dich in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt dich auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also, die Lehre, die Unterweisung, die Überführung und die Rechtweisung, das sind so vier Aspekte von dem, wo dort die Lektüre von der Bibel passieren kann. Und ich habe da so ein Anwendungsfenster konstruiert. Die Lehre, die Unterweisung, die Überführung und die Rechtweisung. Also die Lehre heisst, was soll ich glauben, gemäss dem Bibelvers? Was soll ich glauben? Die Unterweisung wäre, wie soll ich mich verhalten? Die Überführung, was soll ich nicht glauben? Und die Rechtweisung, wie soll ich mich nicht verhalten? Also Bruce Wilkinson hat das entwickelt. Ich mache jetzt ein paar Beispiele anhand von diesem Fenster. Zum Beispiel nehmen wir mal Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Was soll ich glauben? Dass der Herr die Hirte ist. Dass er gut zu dir sorgt. Dass er dich kennt. Dich bei seinem Namen nennt. Dich bei deinem Namen nennt. Die Überführung, was soll ich nicht glauben? Glaub nicht, dass du einfach irgendwo zerstreut bist auf dieser Erde und niemand Zugang hat zu dir, sondern glaub, dass er dein Hirte ist. Wie soll ich mich verhalten? Ich verhalte mich jetzt aber so, dass ich merke, ich bin Teil von seiner Herde. Ich bin nicht allein. Ich habe links und rechts Brüder und Schwestern, eine Familie, die auch den gleichen Hirte hat wie ich. Und wie soll ich mich nicht verhalten? Bleib bei dieser Herde, schau, dass du dich kannst integrieren in die Herde, lass auf die Stimme vom Hirte und lauf nicht irgendwie auf einen Abgrund zu. Das wäre jetzt mal die Anwendung vom Psalm 23, Vers 1. Und jetzt habe ich auch gesagt, wir machen ein Beispiel, wo ein bisschen komplizierter, ein bisschen herausfordernder Vers ist. Und das hat einen speziellen Grund, wir hören es dann nachher noch im Interview. Nehmen wir mal den Vers aus 2. Chroniker 7, 13 und 14. Dort steht, wenn ich den Himmel verschließe und es nicht mehr regnet und wenn ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen und wenn ich die Pest unter mein Volk sende und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist und dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Nochmal zu dem Anwendungsfenster. Was soll man jetzt glauben, was soll man nicht glauben, wie soll man es verhalten, wie soll man es nicht verhalten? Was soll man glauben? Dass wir das Volk von Gott sind. Das ist vielleicht eine spitze Aussage, aber ich glaube, dass die Schweiz ohne Teil ist vom Plan von Gott für die Welt. Wir wissen, das ist jetzt so ein theologisches Wissen und ein Recherchieren. Ursprünglich geht ja das Wort an das Volk der Juden. Es ist ein Wort, das bei der Einsetzung vom Tempel ausgesprochen wurde, in dem Gebet, wo der Salomo betet hat: Herr, danke, dass du jetzt in diesem Tempel wohnst. Und er betet, wenn dann aber das Volk, wo du den Namen darüber genannt hast, ungehorsam wird, dann erbarm dich, wenn wir dann umkehren und dich suchen und dich anrufen, dann heil du uns wieder. Das ist so der Kontext. Also was sollen wir nicht glauben? Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Und Predigen heisst ja, in meinen Worten etwas sagen, was in der Bibel steht. Wir sollen nicht glauben, auch als Schweizer nicht, auch als EGW Bio nicht, dass wir einfach unser Geschick in dieser Welt irgendwie machen können, irgendwie leben können. Sondern wir haben einen Einfluss auch auf unser Land. Und meine Umkehr zu Gott, meine Hingabe an ihn, hat einen Einfluss auf die EGW-Familie, aber auch auf unsere Stadt und auf unser Land. Wir sind nicht wie ein Blatt im Wind, allem ausgeliefert. Und Gott hat nicht einfach alles vorbestimmt, das Heil und das Unheil. Er will sein Land heilen. Und wie sollen wir uns verhalten? Es ist explizit ja auch erwähnt im Vers. Wir sollen uns demütigen, umkehren, beten und sein Angesicht suchen. Und wie sollen wir uns nicht verhalten? Wir sollen nicht die bösen Wege tun. Wir sollen aufhören, ungehorsam zu sein. Wir sollen unsere Sünden überwinden durch das Gute, das er gibt, unseren Hochmut, unseren Stolz. Aufhören, soziale Ungerechtigkeit zu tolerieren und so weiter und so fort. Und wenn das bei uns alles nicht vorkommt, dann dürfen wir und können wir sogar Buße tun und umkehren für unser Volk, das noch nicht so weit ist und das noch nicht umgekehrt ist. Das ist die Botschaft von diesem Vers. Buß und Umkehr. Nächste Sonntag, liebe EGW-Familie, und jetzt wird es konkret, heute in der Woche fängt die erste Gebetswoche an vom EGW Bio und ich lade dich ganz herzlich ein, Teil dazu, die Teil dazu beizutragen, Teil davon zu sein. Wir haben als Beziehungsrat gesagt, so das Motto von dieser nächsten Gebetswoche, die am 21. anfängt, soll Buß und Umkehr sein. Was geht dir durch den Kopf, wenn du Buß und Umkehr hörst? Vielleicht hast du wieder einen Parkbuß verwünscht. Oder bist du schnell gefahren und hast einen Geschwindigkeitsbuß, eine Geschwindigkeitsübertretung gemacht und so einen Buß verwünscht. In unserem Sprachgebrauch stimmt das vielleicht, aber die Bibel meint etwas anderes. Oder vielleicht denkst du, wirkliche Buße ist dann, wenn ich völlig zerstört am Boden bin, mit dem Nasentuch meine Tränen fast nicht mehr putzen kann und nur der Nase läuft nur so und du heulst und heulst und heulst die ganze Zeit. Das ist vielleicht unser Bild von der Buße und von der Umkehr. Also im Griechischen ist das Wort Buße eigentlich ein Umdenken. Ich denke um. Ich denke, ich fange so an zu denken, wie Gott denkt. Und das ist eben auch eine Frucht vom Wort von Gott, dass wir merken, das Wort von Gott überführt dich von der Denkweise von dieser Welt, vom Zeitgeist oder von einem liberalen Kapitalismus und führt dich ans Herz, in die Herzschlag von Gott Gedanken. Und da fängt wie so ein Kampf an. Und darum ist Buße, Umkehr ein Kampf um deine Gedanken. Wer hat Recht zum Beispiel? Wer hat das Recht? Die, die das sagen oder die das sagen? Was sagt die Schrift? Was sagt das Wort von Gott dazu? Also das sind alles die Unterscheidungen, die in unserem Hirn und unserem Kopf vorgenommen werden. Es geht also um eine Gedankenveränderung. Soziologisch gesagt, ist es ein Paradigmenwechsel und Buße ist der ultimative Paradigmenwechsel, eine Verhaltensveränderung auf der tiefstmöglichen Ebene, nämlich auf der Ebene der Werte, der Überzeugungen. Und das ist eben ein Kampf. Und das Gute eben am Heiligen Geist und am Wort, weißt du, ich kann durch Barrikaden durchgehen. Vielleicht denkst du, ja, ich will das tägliche Wasser vom Heiligen Geist und das tägliche Brot vom Wort von Gott nicht so nehmen. Aber sie finden immer wieder Weg. Dein Wort ward mir zur Speise, so oft ich es empfing. Also Gott schafft es, durch Barrikaden durch zu seinem Ziel zu kommen. Aber wirklich gesegnet, denke ich, ist man wirklich, wenn man bereit ist. Dass man parat ist und sagt, okay, bis jetzt habe ich falsch gedacht, ich will jetzt neu denken. Zum Beispiel über finanzielle Fragen. Ich will neu anfangen, was lädt dein Wort eigentlich zur Gerechtigkeit? Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit von Gott. Es ist aber auch eine soziale Gerechtigkeit, die umgesetzt werden soll. Und jetzt in Bezug auf den Vers. Ja, will ich meinen Teil dazu beitragen, das wäre so ein Umdenken, dass ich mich demütige und dass ich merke, ich bin nach seinem Namen genannt und dass ich mein Gottes Angesicht suche und dass ich einfach eine Priorität setze auf das Gebet. Also, wenn wir das machen, wenn wir Menschen sind vor Umkehr und vor Buße, dann sagt Jesus, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Es gibt ja die Geschichte vom Schriftgelehrten und vom Zöllner im Tempel. Und der Schriftgelehrte hat so seine Bibel präsentiert, dass es eine Gefahr haben kann. Man kann die Bibel lesen und stolz werden. Das wäre dann auch der falsche Weg. Und er hat gesagt, ich faste jeden Tag, halt der Zehnt von jedem, sogar vom Kümmel und von Münzen. Ich mache das, das und das. Und er hat gemeint, durch seine Taten bei Gott angenommen zu werden. Und das war der andere, der Zöllner. Der hat nicht einmal gewagt aufzuschauen, hat sich an die Brust geschlagen und hat gesagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann fragt Jesus, welche von diesen beiden Verhaltensweisen gefällt euch Gott besser? Und die Jünger haben gesagt, die vom Zöllner, und er hat gesagt, ja. Seid das die solche, die umkehren, dass das Reich von Gott kann kommen, weil ihr wisst, das Reich von Gott ist durch Jesus nach herbeikommen. Das heisst, jetzt, durch Jesus, hat das Himmelreich von Gott in dieser Welt Fuß gefasst und will sich immer wieder ausbreiten. Und wir, als seine Gemeinde, wir als seine Jünger, strecken uns aus nach dem und suchen es immer wieder. Und Gottes Wort wird uns so zum Quellen vom Leben. Also die tiefgründigste Art, kurz zusammengefasst, bevor wir das Interview hören. Die tiefgründigste Art, die Bibel zu lesen, ist, ich sage jetzt einmal, eine Kurskorrektur Bibellese. Dass du dich breichen lässt vom Wort von Gott. Dass du merkst, wenn du dich wie herausfordern lässt, sagen wir ja heute gerne, wenn Gott dich challenged, etwas in seinem Namen zu tun, auszusprechen oder einen Weg zu gehen, dann bist du ein Mensch, der ein Täter wird vom Wort und nicht nur ein Leser und ein Hörer. Und dort verheißt Gott den Segen. Also, es gibt immer so einen Wechsel. Zum Beispiel hast du vielleicht keine Motivation und morgen keinen Bock. Dann schenkt er dir eine Perspektive. Oder du hast Schuldgefühl immer wieder. Und dann schenkt dir Freiheit von denen. Du hast einen Druck und eine Belastung. Oder die freie Marktwirtschaft macht dich fertig. Dann schenkt er dir eine Entlastung, weil du weißt, merkst, Gott ist jeden Tag da bei dir. Margret Zink wird ihn jetzt interviewen. Darf ich dich auf die Sitz bitten? Sie ist ja Kandidatin im Bezirksrat. Nächsten Monat dürfen wir sie im Bezirksrat wählen. Und in einem der ersten Sitzungen hat sie gesagt, dass einfach der Vers aus 2. Chronik sie so angesprochen hat oder angekumpelt ist. Oder dass sie einfach wie ein das Gefühl hat, Gott will uns da etwas sagen, gerade in dieser Corona-Pandemie. Habe ich es richtig gesagt, Margret? Willkommen im EGW Biel.
Danke. Ja, ich kann dem schon so sagen, ja.
Also
du mich nicht erst beschäftigen, seit das Corona ist. Er hat mich schon vorher beschäftigt.
Okay, und jetzt, wie erlebst du denn grundsätzlich die Zeit, Covid, es dauert ja fast schon ein Jahr. Wie erlebst du das so?
Also, je länger das es geht, je bedrückender. Und zwar nicht nur auf die Schweiz, aber auch auf die Schweiz. Und zu sehen, wie das Abstand halten oder die ganzen Wirtschaftsvorschriften die Leute in Verzweiflung bringt. Das macht mir schon Mühe. Auf der anderen Seite weiss ich auch, dass Gott die Fäden immer noch in der Hand hat. Also ich denke nicht, dass ihm die Weltherrschaft entgangen ist im ganzen Jahr. Und das ist auch das, wo Mut gibt, weiterzufahren. Ja.
1. Chronik 7, 14, wenn mein Volk betet, mich sucht, umkehrt, hat die sehr angesprochen. Erzähl doch uns mal, wie ist es dazu gekommen und was bewegt dich da am meisten drinnen?
Also wir denken ja oft an Buße, an irgendetwas, jetzt habe ich den Finger auf oder das ist falsch oder das sollst du jetzt wechseln oder so. Und mir ist beim erneuten Lesen von dem, ist es mir irgendwie aufgegangen, das ist ja ein Angebot. Gott streckt ja die Hand entgegen und sagt, ihr müsst das gar nicht alles erleiden. Es gibt einen Weg daraus heraus. Und eben der Gedanke vom Angebot oder von der ausgestreckten Hand von Gott hat mich da drin am meisten beeindruckt.
Ja, also wenn er sagt, dass er das Volk heilen und eingreifen will.
Ja.
Ja. Bußumkehr, was heisst das für dich persönlich? Hast du ein konkretes Beispiel oder einen Schritt, den du vor Augen hast?
Also persönlich ist es auch immer wieder, dass ich selber muss Buss tun muss, nicht einfach denken die anderen, obwohl man ja oft bei den anderen das Bedürfnis schneller sieht als bei sich selber. Aber einfach auch für unsere Schweiz, nur zu denken, was in den letzten 10 Jahren alles möglich geworden ist, wo man sich vor 20 Jahren nicht können ausdenken konnte. Und so viele Sachen, die einfach gegen Gebot oder Wille von Gott ist. Aber die zunehmende Gottlosigkeit oder die Abtreibungen oder auch der Menschenhandel und der ganze Sexgewerbe, den wir in der Schweiz auch haben, grösser, weder als man meint, wenn man da ein bisschen nachforschen, erschreckt man, weil wir denken, wir Schweizer sind doch noch, haben doch noch Anstand und Menschenliebe. Oder jetzt auch das Ganze mit der Ehe für alle. Und in allem innen sehe ich auch bei Christen irgendwie, da kann man nichts machen. Oder das ist der Lauf der Zeit. Und die, die da dafür sind, die sind viel mehr, weder mehr Paar, die da dagegen sind. Oder das anders gesehen. Und ich denke, das ist ein Trugschluss. Ich denke, wenn wir alle Christen, alle diese Christen nennen in der Schweiz, bei Abstimmungen würden abstimmen, dass wir auch im Land einiges könnten in Bewegung bringen. Mhm. Aber ich denke, es nützt nur, wenn wir uns auch als Christen unter die Schuld von unserem Land stellen. Ja. Und da gibt es den Nehemiah und auch der Daniel, geben uns da Vorbilder, die das gemacht haben in Situationen, wo man kann sagen, sie selber sind ja nicht schuld. Sie haben ja dagegen geredet. Mhm. Aber das Volk ist einfach gesprungen und hat gemacht, was sie wollen. Und der Jeremia hat gewarnt und gewarnt und dann haben sie ihn noch mitgeschleppt. Es heisst nicht, dass wir Erfolg haben, aber dass wir das tun, was Gott will.
Ja.
Das ist so.
Merci, Margret.
Ja.
Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wir wollen Menschen sein vor Tat, also nicht nur ein höheres Wort, sondern auch Täter. Weißt du, was ich jetzt vorschlage?
Nein.
Wir beten jetzt in das hinein. Wir tun die Buße, also ernst gemeint, aber wir tun es gerade jetzt. Du würdest beten und ich würde auch noch beten. Ist das gut?
Okay.
Und wir im Saal und alle, die zuhören, auch online, wir beten mit. Fang doch hier an, merci.
Okay. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für unser Land. Du hast uns so ein schönes Land gegeben. Du hast schon über Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte, über unserem Land gewacht. Wir haben ja immer wieder Leute gehabt an der Spitze, die wirklich das Wohl vom Volk gesucht haben und nicht ihre eigene Bereicherung oder ihre eigenen Gedanken da verfolgt haben. Und Vater, wenn wir sehen, was da in den letzten Jahren alles abgeschafft worden ist, von Sachen, wo du gesagt hast, wir sollen das nicht machen, weil es uns schadet, dann können wir nur vor dir bleiben stehen und sagen, sei uns Sünder gnädig. Und wir danken dir, wie wir es einfach heute Morgen auch gehört haben, für dein Wort, und wie du uns die Hand entgegenstreckst. Und du sagst, dass wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, und an einem Ort, heisst es sogar aus Einzelnen oder aus ganzes Volk, dass du wirst hören. Und so bitte ich einfach, dass du doch eine Bußbewegung in unser Land hineingibst. Und ich bin mir bewusst, dass es bei uns muss anfangen. Es fängt nicht bei denen an, die dir nichts nachfragen. Mhm. Und so bitte ich dich einfach, dass ja, du uns durch deinen Geist lehrst, was es wirklich heisst, Buss zu tun. Mhm. Und wir danken dir für deine Zusagen, dass du willst vergeben willst. Und du kannst vergeben, weil du deinen eigenen Sohn geopfert hast dafür. Und dafür wollen wir dir immer wieder loben und preisen und dir danken. Amen.
Amen. Psalm 56, Vers 11. Ich will rühmen Gottes Wort. Ich will rühmen des Herrn Wort. Ja, wir preisen dich und wir ehren dich, Jesus, dass du uns dein Wort hast gegeben, wo uns immer wieder zu einer Quelle vom Leben wird und wo uns zum Brot vom Leben wird. Und so sind wir auch heute überführt worden, dass vieles, was in unserem Land passiert, auch selbst verschuldet ist. Und wir wollen als Volk umkehren und wir tun Buss, Jesus, für unser Volk, dass Gerechtigkeit und Recht aufblühen und unser Land bedecken, wie das Meer von Wasser bedeckt wird. Wir wollen aufheben die Lehre von dem Wort vom Leben. Wir wollen uns nicht schämen, dass wir die Bibel lesen und ehren und hochhalten. Und wir wollen uns selber, unsere Familien und unsere Nachkommen unterweisen in diesem Wort. Und was nötig ist, auch auf einen richtigen Weg, auf einen guten Weg, dir nachher herweisen und zurechtweisen. Wir beten das alles im wunderbaren Namen von unserem Herr, Jesus Christus. Amen.